Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Schönen guten Tag. Das große Rätselraten um die wahre Identität des Streetart-Künstlers Banksy geht weiter. Vor Jahren ist es einem Kollegen gelungen, dem Künstler wenigstens seinen Vornamen zu entlocken. Und das hörte sich damals so an.
Is it Robert Banks?
It's Robbie.
Robbie, okay.
Ja, also das war wirklich nur so ein Glimpse, was diese Identität betrifft. Aber in London gibt es gerade auch noch andere, sehr dekorative Lebenszeichen von Banksy. Ganze 9 neue Tiergraffitis, nämlich in nur 9 Tagen. Allein, was will uns der Künstler sagen? Genau das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Seien Sie herzlich willkommen. Der Street-Artist Banksy ist ja wahrscheinlich der berühmteste seiner Art weltweit. Einerseits, weil er es bis heute sehr geschickt geschafft hat, ein großes Geheimnis um seine wahre Identität zu machen. Andererseits aber auch seiner Motive wegen, oft sehr politische, hintersinnige, gleichzeitig aber auch ja verspielte Graffitis, die für Versöhnung und für Menschlichkeit werben. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht sein populärstes Motiv von einem Demonstranten, der statt Molly oder Pflasterstein einen bunten Blumenstrauß wirft. In den vergangenen Tagen hat Banksy jetzt seinen Fans eine große Freude bereitet mit einer Serie von Tiergraffitis in London. Fast täglich tauchten da irgendwo neue Motive auf. Pelikane auf einem Fish-and-Chips-Laden, ein Nashorn, das aussah, als würde es ein Autowrack besteigen, heulende Wölfe auf einer Satellitenschüssel. Die Serie ist jetzt mit dem 9. Motiv zum Ende gekommen. Das jedenfalls meldet die BBC, die sich wiederum auf Banksys Team beruft. Das vermeintlich letzte Motiv ist nochmal ein besonders eindrucksvolles. An der Mauer des Londoner Zoos scheint ein Gorilla einen Rollladen so hoch zu halten, dass etliche andere Tiere türmen können. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Ortrun Schütz. Sie ist Autorin und Host des 9-teiligen RBB-Podcasts Banksy, Rebellion oder Kitsch. Hallo Ortrun.
Hallo Gesa.
Ja, die ganze Welt spekuliert und wir machen jetzt einfach mal mit, was uns der Künstler diesmal sagen will. Gerade dieses Motiv da von dem Gorilla an der Zoomauer, der anderen Tieren hilft auszubüchsen. Kann man das jetzt wirklich vielleicht politisch lesen? So als zum Beispiel klares Bekenntnis für mehr Tierrechte, PETA-mäßig?
Also ich bin ein bisschen erstaunt über diese Serie, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, und was kommt jetzt noch? Weil das einfach Motive und Ideen sind, die Banksy schon seit Jahrzehnten sprayt. Also gerade so Zoo und Ausbrechen aus dem Zoo und sich da nicht so wohlfühlen. Der hat ja schon in Berlin und in Barcelona und in London Anfang der 2000er so Sprechblasen auch wirklich im Zoo, also ist er eingebrochen und hat die heimlich auf Steine gemalt, wo dann drin steht, langweilig, ich will hier raus, das ist doof, der Wärter ist doof. Und also in Berlin hat er es tatsächlich nicht geschafft, da muss er irgendwie erwischt worden sein. Da gibt es Berichte drüber, dass das nicht geklappt hat. Aber das hat er schon in den 2000ern gemacht, ne? Und ich habe die ganze Zeit, also jeden Tag ist ja ein neues Werk rausgekommen, habe ich mir so gedacht, das führt doch irgendwo anders hin. Weil Banksy ist ja eigentlich immer mindestens doppeldeutig. Ja. Es gibt immer so verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und deswegen glaube ich irgendwie, das war es noch gar nicht, sondern irgendwas kommt da noch. Also zum Beispiel könnte es ja auch sein, dass das Ganze tatsächlich eine Werbeaktion ist für seine Ausstellung, die er eigentlich wandern sollte. Also er hat ja so eine große Retrospektive dann selber gemacht. Also bis jetzt gab es immer nur Fake-Ausstellungen von Banksy, die so wie eine Retrospektive funktioniert haben. Und jetzt letzten Sommer, da war er ja in Schottland, in Glasgow und hat da wirklich selber so Revue passieren lassen. Was war denn in den letzten Jahrzehnten? Was sind so seine typischen Werke gewesen? Wie hat er die hergestellt? Er hat auch seine Schablonen, echte Schablonen ausgestellt. Und ich dachte mir so, ja, aber vielleicht ist das Ganze ja jetzt irgendwie auch in diesem Sommerloch so der Versuch, Werbung zu machen für seine neue Show. Und dann kommt vielleicht irgendwann noch die Ankündigung, ach ja, übrigens jetzt in, weiß ich nicht.
Wer weiß, genau, vielleicht passiert ja genau das. Aber tatsächlich, genau wie du sagst, es ist ja ein perfekter Moment für maximale Aufmerksamkeit. Eigentlich ist wenig los, dafür hat man unendlich viele Touristen, die durch eine Stadt wie London laufen. Und da war ja auch nochmal extra auffällig, dass so viele neue Graffitis in so kurzer Zeit entstanden sind. Das ist schon was Besonderes im Hinblick auf Banksys Werk, oder?
Also das ist eher, muss ich dich leider enttäuschen, ein Klassiker. Ah. Also das hat er auch schon lange gemacht. Okay. 2013 zum Beispiel hat er eine Riesensache in New York gestartet. Better Out Than In hieß das. Da hat er wirklich jeden Tag im Oktober einen ganzen Monat lang neue Werke in der Stadt, in New York, in allen Stadtteilen erscheinen lassen. Und das, da gibt es ganze Dokumentarfilme drüber, wie da die Welt drauf reagiert hat, wie New York drauf reagiert hat. Und dass er so mit dieser medialen Aufmerksamkeit auch spielt und auch über Instagram, wann gibt er welches Werk bekannt. Also dadurch, nur wenn das auf Instagram oder früher auch auf seiner Homepage oder auch jetzt noch auf seiner Homepage erscheint, das Werk, also das Foto davon, dann ist es quasi verifiziert. Das ist ein echter Banksy, weil er darf es ja nicht in echt machen, weil eigentlich ist es ja illegal. Man darf ja gar nicht an irgendwelche Häuser werden. Das ist ja Vandalismus, ne? Deswegen muss er das immer so versteckt machen und die Welt weiß halt, wenn er das als Foto auf seinem Instagram-Kanal hochlädt, dann ist es ein echter Banksy, dann hat er es quasi verifiziert. Und damit spielt er ja einfach wirklich, also mit Instagram hat er angefangen 2013 und mit diesem Spiel, das war wie so eine Schnitzeljagd, dass die Leute da durch die Stadt gerannt sind. Teilweise dann auch welche, wo es wirklich schwer ist, dann die Mauern zu klauen, was ja aber auch dann passiert. Und die Idee da ist natürlich, dass dann darüber auch geschrieben wird, wie schnell wird was geklaut, wie einfach. Dann gibt es auch Fotos, wie dann die Diebe quasi das wegtragen und dann wieder die Geschichte medial, wie die Polizei die verfolgt oder nicht verfolgt und dann auch wieder medial aufgearbeitet, wie schwierig es ist, so eine Mauer rauszuschneiden, wer verrät jetzt die Kunst und verkauft dann sein Haus teuer und es werden halt immer wieder durch diese unterschiedliche Arten, unterschiedliche Geschichten erzählt, die sich allerdings, muss ich sagen, halt jetzt von 2013 zu heute dann doch sehr ähneln, wenn man das so verfolgt.
Also Ortrun, ich verstehe dich richtig. Im Grunde findest du das alles nicht so super originell, sondern sagst, dass wir es hier eigentlich mit jemandem zu tun haben, der perfekt die Klaviatur spielt, wie man maximal mediale Aufmerksamkeit erzeugt und dann ja am Ende wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr geschäftstüchtig ist, oder?
Das sehe ich komplett genauso. Ich finde es nicht verwerflich. Ich finde es spannend, was für politische Botschaften er oft transportiert. 2021 war das, das war in der Pandemie. Da hat er auch so eine Sommerserie gemacht. Das ist jetzt auch eine Sommerserie. Und das hat er Spraycation genannt. Und das war halt in der Corona-Pandemie. Da hat er immer an Stränden gesprayt und hat damit so das wertvoller machen wollen, dieses Zuhause bleiben, das an britischen Stränden Urlaub machen und nicht mal nach Spanien fliegen oder so. Und da irgendwie so eine Leichtigkeit reinzubringen und die Leute aufzumuntern und die heimischen Strände aufzuwerten, das fand ich halt total die schöne, nette Aktion und halt auch irgendwie auf eine Art politisch in dieser Situation. Und da jetzt, da frage ich mich halt immer noch, kommt da noch was? Vielleicht will er uns ja auch ganz genau zeigen, wie leicht er uns irgendwie beeindrucken kann. Er könnte ja auch sagen, hey, ich wurde gehackt, Instagram wurde gehackt, das war ich alles gar nicht, aber offensichtlich fallt ihr auf alles rein. Oder es gibt nochmal einen ganz anderen Dreh. Also ich warte tatsächlich auf einen Dreh oder dass er einfach seine nächste Show nochmal ankündigt.
Ortrun Schütz ist Autorin und Host des neunteiligen Podcasts Banksy, Rebellion oder Kitsch, nachzuhören in der ARD-Audiothek. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. man nehme. Eine Gruppe ambitionierter Charaktere, eine Prise Familientrauma, eine große Portion Chaos. Das alles lässt man in der Eröffnung eines Fine-Dining-Restaurants kulminieren und raus kommt eine der beliebtesten Fernsehserien aller Zeiten. Heute startet in Deutschland die 3. Staffel von The Bear auf Disney+. Allein warum gibt es diesen Hype überhaupt und was können Fans von der neuen Staffel erwarten? Darüber genau spreche ich jetzt mit der Medienjournalistin Nili. Hallo.
Hallo Gesa.
Nili, für alle, die eine kleine Auffrischung brauchen oder The Bear überhaupt noch nicht kennen, worum geht's in der Serie?
Also die Serie begann mit Sternekoch Carmen Bezzaro, der wird gespielt von Jeremy Allen White, der nach dem Selbstmord seines Bruders den runtergekommenen Sandwich-Shop der Familie übernimmt. Und in der ersten Staffel ging es nur darum, den Laden mit den Mitarbeitern der Familie irgendwie am Laufen zu halten. Dann sind sie zu viel Geld gekommen, haben den Sandwichladen in ein Fine-Dining-Restaurant umgewandelt. Und jetzt in der 3. Staffel ist das Restaurant gerade in den ersten Tagen nach der Öffnung. Es geht um Familientraumata, Probleme, Hürden bewältigen, klarkommen. Und das alles im Setting der Gastronomie.
Warum gibt es diesen Hype um The Bear?
Ja, dieser Hype, der ist echt ziemlich groß. Also die Serie hat eigentlich 2 Ebenen und daran kann man das so festmachen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen von den Menschen im Restaurant, also Carmen, seine Familie und den Kollegen wie der Köchin Sydney. Und dann geht es noch um die Abläufe und Hintergründe von dem Sandwich-Shop zuerst und dann jetzt eben von diesem Fine-Dining-Restaurant. Und die Serie wurde von Profiköchen für ihre realistische Darstellung total gelobt. Ich würde sagen, die meisten von uns wissen ja gar nicht, wie es hinter den Kulissen eines Fine-Dining-Restaurants aussieht. Also der Laden will sich Sterne erkochen, nutzt exquisite Zutaten, zeigt die straffen Hierarchien hinterm Herd. Und das sind ja so Blicke hinter Kulissen, die die wenigsten von uns kennen und vielleicht super spannend finden deshalb. Und Fans haben sich diese Küchensprache von Yes, Chef bis hin zu Corner oder Behind, das alles angeeignet. Das ist wie so ein Code unter Fans eigentlich schon, sich so mit Yes, Chef anzusprechen.
Okay.
Sie sezieren von den Abläufen in der Küche bis hin zu den genutzten Produkten echt alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Okay, also dieser Kochhype, das leuchtet mir ein. Also spätestens nach Corona ist es ja offenbar auch noch mal mehr geworden. Es gibt Kochshows, Kochserien wie Sand am Meer. Warum ist jetzt gerade diese so groß?
Ja, also ich denke, dass der Hype wirklich nur durch diese andere Ebene, diese zweite Ebene, das Zwischenmenschliche möglich geworden ist. Weil die Fans, die fiebern richtig mit den Charakteren, also Carmen, seiner Kollegin, den anderen. Man stellt sich nämlich immer wieder die Frage, werden die das jetzt hinbekommen oder mit sich selbst klarkommen? Werden sie sich denn weiterentwickeln? Weil, also Fine Dining hat wahrscheinlich mit dem Alltag der meisten von uns nicht so viel zu tun. Aber dieses andere Thema, also Hürden nehmen wollen, Trauma verarbeiten, versuchen mit der Familie klarzukommen, diese ganz großen Emotionen fühlen, ich würde sagen, das kennen wir ja schon alle. Und das ist eben in diese Gastro eingebettet, wo es ja auch immer stressig und immer intensiv zugeht. Manche meinten sogar, dass The Bear schauen wie so eine Panikattacke oder mehrere Panikattacken hintereinander sich anfühlt. Und es wird halt immer wieder laut geschrien, das ist eine laute Serie, aber es sind doch wieder viele kleine, leise, sehr, ja, sensible Momente eigentlich auch dabei. Und deshalb schalten die Fans immer ein, aber bei Kritikern kommt das auch gut an. Ne? Also die Serie hat echt alle möglichen Preise dieses Jahr abgeräumt.
Ja, du sagst es, also bei den letzten Emmys in allen nominierten Kategorien. Und wir können ja nochmal einen ganz kleinen Teil aus der Gewinnerrede für die beste Comedy-Serie hören.
Yeah, I just want to thank restaurants as a whole, hospitality as a whole, the good, the bad. It's rough. We're all broken inside, and every single day we got to show up and cook and make people feel good by eating something and sitting at a table. And it's really beautiful. And all of us here get to make a show together, and we get to make people feel good or filled with anxiety or triggered, seems. But this is really amazing. It's beautiful.
Also wir haben zwar gerade gehört, so ja, einer der Produzenten ist selber auch Koch, der da gesprochen hat. Er liebt Restaurants, sie lieben es, diese Serie über das Restaurant zu machen. Allerdings ist die Serie in der Comedy-Kategorie so durchmarschiert. Und wir haben echt viele düstere Themen in der Serie. Also Suizid, Angststörung, toxische Familien. Ist stressig und meistens eher nicht so zum Lachen. Und deshalb wurde gesagt, trauen die sich jetzt nicht, sich für die Drama-Kategorie zu bewerben? Denn eigentlich müsste die Serie da rein. Also ich denke mal, ganz egal, so wie es sich jetzt entwickelt, für die diesjährigen Emmys haben sie wieder den Rekord gebrochen für die meisten Nominierungen, wieder bei Comedy-Serie. Und deswegen wahrscheinlich wird es wieder zu großen Comedy-Serien-Siegen kommen.
Mhm. Eben bei den diesjährigen Emmys geht es ja um die 2. Staffel, aber bei uns startet ja jetzt die 3. Was können die Fans da erwarten?
Also in der Story ist das Fine Dining Restaurant jetzt in Betrieb. Mhm. Und wer jetzt drauf hofft, dass man neue Plots bekommt und noch mehr ja, Dynamik, wird wahrscheinlich erstmal enttäuscht, weil die Staffel ist super experimentell und es geht eher darum, so Charaktere zu vertiefen. Aber narrativ sind wir eher auf einem Plateau. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen seltsam, nachdem in Staffel 1 und 2 so viel passiert. Aber es gibt trotzdem viele stressige Momente, eben weil die Charaktere alle so chaotisch und dysfunktional sind. Aber einige US-amerikanische Fans meinten schon, es fühlt sich eher wie so eine Pufferstaffel an. Man muss aber auch bedenken, klar wollen die Produzenten wahrscheinlich den Erfolg feiern und die Serie irgendwie in die Länge ziehen. Und vielleicht ist es auch so eine ruhige Staffel, weil Staffel 1 und 2 wirklich so raketenartig gut aufgenommen worden sind und man sich jetzt gedacht hat, okay, schlagen wir vielleicht mal ein paar ruhigere Töne an.
Ja, also Kochen in Serie The Bear. Ab heute gibt's Staffel 3 auf Disney+. Nili hat das Ganze schon mal für uns gesehen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 4,5 Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden können Museumsbesucher einige der Schmuckstücke ab heute wieder an ihrem ursprünglichen Standort begutachten. Dafür wurden die Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängert. Die Objekte seien noch beschädigt und unvollständig, weil sie als Beweisstücke im laufenden Strafverfahren behandelt werden müssten, hieß es. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden-Ackermann sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Geschichte des Diebstahls sei nun eingeschrieben in die Geschichte des Grünen Gewölbes. Die Frage sei, wie sie erzählt werde.
Nehmen Sie mal den Degen zum Beispiel. Wir haben zum Glück den Griff des Degens zurückbekommen, aber die Klinge fehlt noch. Da ist die Frage, wie geht man damit um? Soll man in der Vitrine den Menschen einen Eindruck von den Dimensionen des Objektes geben? Könnte man da von einem sächsischen Kunstschmied sich ein Stück schmieden lassen? Ja, halb Dresden ist rekonstruiert. Oder man arbeitet abstrakter oder man lässt bewusst eine Leerstelle. Im Moment tun wir das. Wir lassen die Leerstelle und zeigen einfach nur ohne Kommentierung.
Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann. Eine deutschlandweite Flatrate fürs Kino, das soll der Abo-Service Cineville bringen. In einer ersten Testphase wird ab morgen in vielen Filmkunstkinos in Berlin, Freiburg, Hamburg und Köln sowie Nürnberg dieses Abo angeboten. 20 Euro soll dann ein Monat mit beliebig vielen Kinobesuchen kosten. Jürgen Lütz, Hauptorganisator von Cineville in Deutschland, äußerte im Deutschlandfunk die Hoffnung, dass dadurch die Kinobesuche steigen und Kundenbindung entsteht, sowie auch die Filmtheater wieder finanziell überleben können.
Wenn die Leute 2,5 Mal gehen, dann bleibt trotzdem noch was übrig für unsere Marketingarbeit. Also es ist halt schon so, dass die Verleiher uns entgegenkommen und die Kinos natürlich auch. Wir dürfen die Tickets jetzt am Anfang mit 6 € abrechnen, aber das wird nicht lange so bleiben. Also in Österreich geht der Abrechnungspreis auch schon deutlich höher. In Niederlanden sind sie zurzeit bei 8 €, die Kinos dann tatsächlich dafür kriegen. Und das funktioniert natürlich schon so, dass manche Leute dieses Abo eben nicht exzessiv ausnutzen und andere es eben sozusagen als Förderabo für die Kinos sehen.
Jürgen Lütz, Hauptorganisator von Cineville in Deutschland und Geschäftsführer des Kölner Kinos Odeon. Das Cineville-Konzept stammt ursprünglich aus den Niederlanden und gibt es auch bereits in Österreich. Gegen die US-amerikanische Sängerin Katy Perry wird wegen möglicher Umweltschäden an den geschützten Dünen von Formentera ermittelt. Die Umweltbehörde der Balearen erklärte, dass das auf Ibiza und Formentera gedrehte Musikvideo zu ihrer neuen Single Lifetimes ohne ordnungsgemäße Genehmigung produziert wurde. Es zeigt die 39-Jährige, wie sie auf beiden Inseln tagsüber am Strand liegt und nachts in den berühmten Clubs feiert. Es enthält Aufnahmen des Dünensystems von Ses Palmador, einem der ökologisch wertvollsten Gebiete Formenteras. Die Behörde stellte klar, dass sie eine mögliche Beschädigung des Sperrgebiets, das mit einem Seil markiert ist, prüft.
1985 erschien der erste Spielfilm zu der damals noch vollkommen neuen Immunschwächekrankheit AIDS. Buddies hieß dieser Film und in Deutschland fand sich partout kein Verleih, der das damals so heikle Tabuthema AIDS anpacken und mit ins Programm nehmen wollte. Der schwule Schauspieler, Filmemacher und Aktivist Manfred Salzgeber, der wollte das nicht hinnehmen und gründete kurzerhand seinen eigenen Filmverleih und er wurde überhaupt zu einer der der prägenden Figuren in der Schwulenbewegung. Über Manfred Salzgeber und sein Erbe spreche ich jetzt mit Björn Koll. Er ist Vorstand der Queeren Kulturstiftung und war langjähriger Geschäftsführer bei Salzgeber, beim Filmverleih Salzgeber. Ganz herzlich willkommen, Herr Koll.
Dankeschön, Frau Ufer.
Ja, Manfred Salzgeber, also genau vor 30 Jahren ist er gestorben. Er selbst hatte AIDS und er selbst hat das queere Kino gefördert, wie vielleicht sonst keiner vor ihm. Wie genau, in welchen unterschiedlichen Funktionen hat er das getan?
Ich glaube, da ist es ganz spannend, ein bisschen in seine Biografie zu schauen. Der ist halt so eine typisch deutsche Geschichte, als Flüchtlingskind nach Stuttgart gekommen. Da waren die Flüchtlingskinder, glaube ich, nicht besonders attraktiv oder angenommen. Das ist aber eine andere Geschichte. Sein Fluchtort war das Kino. Und das Kino der 50er, 60er Jahre, naja, da gab es jetzt keinen schwulen, lesbischen oder gar queeren Film. Da gab es aber natürlich jede Menge zu entdecken, wenn man gucken wollte. Und das hat Manfred getan. Der Geschichte nach war jede freie Sekunde im Kino täglich zweimal, dreimal und hat da irgendwie sozusagen sein Leben gefunden. Und wie viele Menschen ist er dann natürlich nach West-Berlin gegangen in den 60ern, war als Buchhändler aktiv, hat dann entdeckt und das hat er auch immer so beschrieben, dass es außerhalb des Mainstream-Kinos auch noch spannende experimentelle Formen gibt und war hellauf begeistert. Der hat dann die Freunde der Deutschen Kinemathek mitgegründet, also das Kinoarsenal aufgebaut, ganz konkret. Also das war dann Geld, was er sich geliehen hatte, damit dieses Kino überhaupt gemacht werden konnte. Der hat das Forum mitgegründet, also was es immer noch bei der Berlinale gibt. Dann hat er eigene Kinos gehabt. Ich glaube, jeder in Berlin weiß das, also das Bali-Kino in Zehlendorf. Damals war Zehlendorf halt noch irgendwie hot, ja, also da waren noch viele Studierende
damals.
Also es war noch nicht Kreuzberg, aber in Kreuzberg ja. Hatte er das Movimento-Kino, dann kam das York-Kino dazu.
Okay.
Also ich könnte jetzt
Wahnsinn.
Stundenlang ganz viel davon erzählen und selbstverständlich hat das, jetzt sagen wir, das queere Kino, also sagen wir mal jetzt, es gab natürlich keine schwulen Filme, es gab keine lesbischen Filme. Das hat sich in den 70er Jahren geändert. Da gab es Werner Schröter, Rosa von Braunheim, viele andere. Und die hat er natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten gefördert. Also sie in den Kinos gezeigt und es möglich gemacht. So fing das an.
Apropos Braunheim, ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass er durchaus auch Schauspieler war. Und er selbst wirkt mit, Sie haben mir gerade schon im Vorgespräch gesagt,
lediglich
drei Minuten.
Ja, da gibt es diesen Kuss von 3 Minuten.
Genau, in dem Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim, 1970. Also da hat er so eine Mini-Rolle, aber der Film war dafür umso prominenter und schlug wirklich ein, oder?
Ja, und ich glaube, ein Kuss ist natürlich auch die größte Provokation, die
allerdings
man eigentlich machen kann. Also einfach zu zeigen, dass es Liebe gibt und dass da zwei Menschen sich treffen, das ist für viele, glaube ich, einfach eine Ungeheuerlichkeit.
Björn Koll, wie ist denn Ihre ganz persönliche Geschichte? Also wann haben Sie Manfred Salzgeber kennengelernt? Wie sind Sie dann auch in seinem Verleih gelandet als Mitarbeiter?
Ich bin 88 zum Studieren nach Berlin gekommen. Es kann auch 87 gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Irgendwann mal habe ich Manfred kennengelernt, wie man Manfred einfach überall kennenlernen konnte. Der war ja viel unterwegs. Und über ein Praktikum bin ich in dem Laden hängen geblieben. Und Manfred ist ja 94 gestorben. Da war ich schon der Mensch für die Ordnung, die Finanzen, Anträge, die Dinge nach vorne bringen. Und war dann oder bin sein Erbe und habe das über 33 Jahre lang halt aufgebaut, das Unternehmen. Und letztes Jahr gesagt, jetzt reicht's mir mal und ich habe das Gefühl, alles doppelt zu sehen und alles schon mal gehabt zu haben und habe das Unternehmen, die Geschäftsführung in neue Hände übergeben.
Verstehe. Wenn wir jetzt auch doch nochmal schauen, wie Manfred Salzgeber auf Filme geschaut hat, ging es ihm vor allem darum, wirklich als politischer Aktivist auch politische Filme nach vorne zu bringen? War er Freund von gutem Entertainment? War es ein bisschen von beidem? Wie würden Sie das beschreiben? Was hat Ihnen besonders interessiert?
Also ich glaube, Mainstream und gutes Entertainment, das hat er ja, das hatte ich ja schon erzählt, in seiner Jugend zur Genüge gesehen, also was man da so als deutsches Unterhaltungskino verstanden hat. Nein, also Manfreds Herz schlug links, sehr weit links. Manfreds Herz schlug für die Außenseiter, für die Filme, die sonst keiner haben wollte. Es schlug selbstverständlich auch für Themen, also Manfred hat ganz bestimmt geglaubt, dass man zum Beispiel mit dem Film Buddies Leben retten kann, dass man, wenn man Menschen zusammenbringt, ihnen diesen Film zeigt, und damals ging es ja um ganz banale Dinge wie, kann ich einen AIDS-kranken Menschen anfassen, der Strohhalm, diese ganzen Geschichten, das war sein Anliegen, und er hat wirklich geglaubt, dass eine bessere Welt durch Erziehung, und dazu gehörten für ihn auch Filme, dass das möglich sei.
Nun haben wir also jetzt schon den 30. Todestag. Was planen Sie anlässlich dieses besonderen Datums? Wie führen Sie da auch in dieser Hinsicht sein Erbe möglicherweise fort?
Dann darf ich jetzt ein bisschen Werbung machen.
Unbedingt.
Herzlichen Dank. Also, es gibt auf der salzgeber.de-Seite, die ist relativ gut sortiert, da haben wir einen Punkt Streaming, also wo wir über unser Streaming-Angebot informieren. Da gibt es natürlich unseren Channel mit dem schönen Titel Queer Cinema auf Amazon. Wer nicht zu Amazon will, wird auch bei Vimeo, finde ich. Und wir haben ein eigenes Online-Angebot, das ist der Salzgeber Club. Also könnte man unter salzgeber.club finden oder über salzgeber.de. Und dort haben wir gerade eine kleine, feine Filmauswahl zusammengestellt, die wir betitelt haben mit In Memoriam Manfred Salzgeber. Das sind alles Filme, die seinem Spirit entsprechen und die auch noch aus seiner Zeit stammen. Also das ist vielleicht auch ganz interessant in so einer schnelllebigen Filmwelt, wo Filme auf den Markt kommen und wieder verschwinden. Also bei uns gibt es durchaus noch Filme wie Before Stonewall. Das ist der Kochbuchfilm, hat er immer gesagt. Also zum Thema Stonewall, also den Riots, die es da gab. Und wer da irgendwie sich über seine Geschichte informieren möchte, der muss diesen Film mal geguckt haben. Das ist ein Film von 1984, frisch wie nichts Gutes, also immer noch total lustig, ermutigend aufbauen. Es gibt aber natürlich auch Berliner Klassiker wie den Film Westler von Wieland Speck, den auch viele vielleicht kennen. Und was ich gerne auch noch erwähnen möchte, es gibt natürlich auch einen Film wie Blue von Derek Jarman. Also ein radikales Stück Experimentalkunst, ein Film, der nur aus blauer Leinwand besteht, aus einer Soundcollage im Englischen mit Tilda Swinton, vielen anderen bekannten Schauspielern, im Deutschen mit Mattes, also Ulrich Mattes, Eva Mattes. Vielleicht eine Unverschämtheit ist, einen Film ohne Bilder zu machen, aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dass halt Derek Jarman, der auch 94 verstorben ist, erblindet war, keine Filme mehr machen konnte, dann versteht man diesen Film und lässt sich vielleicht auf sowas auch mal ein. Das ist, sind einfach Besonderheiten, die man da, glaube ich, entdecken kann und zu denen ich herzlich einlade.
Sagt Björn Koll, er ist Vorstand der Queeren Filmstiftung. Wir haben gesprochen anlässlich des 30. Todestages von Manfred Salzgeber. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor. Von wegen, Galerien sind zwangsläufig shishi und schnöselig. Die meisten sind viel besser als ihr Ruf. Und wenn Sie dieser Tage vielleicht mal mit etwas mehr Muße als sonst durch die eigene Stadt oder durch fremde Städte streifen, dann lohnt sich auf jeden Fall mal, neben den öffentlichen Museen auch private Galerien zu besuchen. Was man da für Erfahrungen machen kann, das kundschaften gerade unsere ARD-Korrespondenten, Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt für uns aus. Jetzt bin ich zum Gallery Check mit Jan Garbert in Prag verabredet. Hallo Jan.
Guten Tag.
Du warst für uns unterwegs. Wo genau? Was war das für ein Ort und wie bist du da empfangen worden? Wie war das beim Ankommen?
Also ich war in dem Prager Stadtteil Smichov in der Jiří Švestka Galerie. Das ist hier eine der Galerien, die kurz nach der Wende entstanden sind. Die liegt direkt in einem Bürgerhaus an der Moldau. Ist in der Wohnung untergebracht. Da muss man also klingeln, wenn man rein möchte. Dann summt die Tür und ich bin die Treppe hoch, und an der Wohnungstür hat mich ein junger Mann empfangen. in kurzen schwarzen Trekkinghosen, einem roten T-Shirt und Turnschuhen und hat dann erstmal die Rollos hochgezogen und die Galerie sozusagen zum Leben erweckt, mir dann freundlich einen Zettel in die Hand gedrückt. Das ist so ein Grundriss, auf dem man die Galerie abgebildet sieht, also diese Wohnung an den Wänden, wo die Kunstwerke hängen oder wo auf dem Boden dann die Skulpturen stehen, da waren Nummern drauf. Und hinter den Nummern an der Seite neben diesem Grundriss Künstler, Name des Werkes, Ja, und damit stand ich dann erstmal in dieser Galerie.
Aber sehr lustiger Einstieg. Das klingt jetzt erstmal so nach dem Setting so für Couchsurfing oder so, finde ich. Wusste der, in welcher Mission du kommst? Hast du dich sozusagen enttarnt als Journalist?
Nee. Mhm. Nein, ich bin da hingegangen als Jan Garwert, habe geguckt, wann die aufhaben und habe jetzt also keinen Termin vereinbart.
Okay.
Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf,
ja,
warum
erzähl
das
mal.
Vielleicht ganz sinnvoll wäre.
Inwiefern? Also was gab es da genau zu sehen und warum wäre, sagst du, ein Termin gut gewesen?
Ja, also bin da stehen geblieben vor dem Bild Nummer 17. Das ist ein Bild so 2x1,5 Meter groß, düster. Darauf sind zwei Personen zu sehen. Eine erkennt man sofort, ein Jugendlicher ist das, der im Betrachter so zugewandt, Körper mit schwarzen Pinselstrichen, Acryl, unbearbeitete Leinwand, so angedeutet. Das wirkt alles so unscharf, verwischt. Der hat den Oberkörper frei, unten sieht man es nicht so genau. Der hat die Hand da an der Hose, weiß man nicht, macht er sich die gerade auf? Hat er überhaupt eine Hose an? Also die Hände sind davor. Und dann entdeckt man so eine zweite Person, die aus dem Dunkel heraustritt. Die wirkt etwas erwachsener, etwas größer und hat so eine Hasenmaske auf, Fetischmaske. Gesicht sieht man nicht, ist schwarz. Beide einander zugewandt, mit Abstand, aber irgendwie doch zu nah. Da ist total Spannung drin gewesen.
Mhm.
Und man fragt sich so, was passiert da? Also spannend, erotisch, stecken aber auch eine Menge Zweifel drin. Das hat mir echt gut gefallen, das Bild.
Okay, aber du hast jetzt noch nicht so ganz genau verraten, warum es sinnvoll gewesen wäre, sich einen Termin geben zu lassen. Also bist du da irgendwie an den falschen Ort? Es war das alles irgendwie sehr sleazy?
Ja, das war beim Rein.
War das sozusagen ein ganz anderer Ort als vermutet? Also passierten da auch sonst noch dubiose Dinge?
Also das ist eine der bekannten und richtig guten Galerien hier in Prag. Die gibt's, wie gesagt, seit der Wende. Und die zeigt zeitgenössische Künstler aus Tschechien und der Slowakei natürlich, aber auch Deutschland, Schweiz, Rumänien und ist echt so eine Hausnummer hier. Und da hat mich der Empfang in Trekkinghose und Turnschuhen doch sehr gewundert. Und
ja,
dann, als ich nachgefragt habe und ein bisschen was wissen wollte über den Künstler, dann habe ich erstmal falsche Infos bekommen über den Künstler.
Mhm.
Ich hatte vorher mal auf die Website geguckt der Galerie, wusste also, das ist nicht der Mann, von dem er gerade spricht. Und das hat mich doch sehr gewundert und vielleicht wäre es doch besser gewesen, vorher mal anzurufen, einen Termin auszumachen mit dem Galeristen. Und ja, das ist vielleicht so eine Galerie, die man dann erst besucht, wenn man ganz genau weiß, was man möchte.
Mhm.
Aber ich habe dann meine E-Mail-Adresse da hinterlassen, habe später noch eine freundliche E-Mail bekommen mit allem, was ich wissen wollte, auch über diesen Künstler und war dann eigentlich nachher wieder versöhnt.
Mhm. Und hast du rausfinden können, was das Bild, was dir da auch vielleicht im Speziellen so ganz gut gefallen hat, gekostet hätte? Also in welchem Preissegment haben wir uns da bewegt?
Ja, das ist von Andrej Dubraski, der ist aus der Slowakei, 87 geboren, arbeitet und noch auf dem Land lebt da, auf einem Biobauernhof und malt viele solche Bilder, wo Männer drin vorkommen, wo es um männliche Sexualität geht, manches ist echt aufgeladen. Und ja, das Bild hätte 18.000 € gekostet.
Alright, also jetzt möglicherweise nicht so ganz das, was du dir jetzt persönlich übers Sofa hängen würdest.
Mir hat es gefallen, ich würde mir es über das Sofa hängen, aber ich glaube für das Bild, auch in der Größe, braucht man mehr als nur ein Sofa, sondern ich würde sagen, da braucht man noch das entsprechende Wohnzimmer dazu, damit es wirkt. Also das Bild wäre noch zu haben. Ich habe es nicht gekauft und mir hat es aber sehr gut gefallen.
Sehr schön. Jan, vielleicht doch aber auch nochmal so ein bisschen so eine Art Fazit deinerseits. Wir machen ja hier diesen Gallery-Check auch, um so ein bisschen für diese Erfahrung zu werben, sich einfach mal zu trauen, eine Galerie zu besuchen. Das war ja jetzt schon eher so eine Art kleine Abenteuerexkursion. Würdest du unterm Strich sagen, es hat sich trotzdem gelohnt?
Ja, es hat sich trotzdem gelohnt. Ich kann es auch empfehlen, die Galerie zu besuchen. Vielleicht vorher anrufen, wenn man wirklich Interesse hat, was zu kaufen. Und die Preise sind alle so ähnlich. Also das wird nicht für jeden was sein. Aber man kommt rein und man sieht dort wirklich zeitgenössische Kunst hier aus Tschechien, aus der Slowakei. Und mir hat Spaß gemacht dort. Und freundlich bin ich dort allemal empfangen worden.
Unser Korrespondent in Prag, Jan Gawert, im Gallery-Check. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Jan.